Wir sind, glaube ich, 16 Stunden, 17 Stunden gefahren. Und der Zweck ist halt zu helfen. Und der größte ist, war halt mein Ukraine-Einsatz. Das war über das Internationale Rote Kreuz und wir haben Trinkwasser, Lebensmittel, Wasserpumpen, Stromerzeuger, wir haben alles gefahren.
Hallo und herzlich willkommen bei SH im Krisenmodus, dem Katastrophenschutz-Podcast des DHK-Landesverbandes Schleswig-Holstein. Ich bin Alex und spreche heute mit Stefan Koch, unserem Schirmmeister am Einsatz- und Logistikzentrum, über seine liebsten Fahrzeuge und Einsätze. Hallo Stefan, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Hallo.
Stefan, versuch uns mal in einfachen Worten zu erklären, wo wir hier gerade sind. Einsatzlogistikzentrum, was ist das?
Das Einsatzlogistikzentrum ist die Vorhaltung für die Kreisortsvereine, für die großen Fahrzeuge. Das Lager, was Bundesvorhaltung auch hat.
Also hier sind LKWs für Einsätze,
genau,
stehen bereit und Feldbetten und ganz, ganz viel weiteres.
Zeltheizung und Stromerzeuger, Trinkwasser und für die ganzen Lehrgänge.
Ja.
Feldkoch und Gruppenführer.
Okay, alles klar. Im Intro habe ich dich ja als Schirrmeister vorgestellt. Ich habe da mal kurz recherchiert. Historischer Hintergrund ist wohl der Geschirrmeister. Kommt eigentlich so aus der Landwirtschaft, altertümlich für das Geschirr für Pferde und Ochsen. Offensichtlich geht es hier nicht darum. Versuch uns mal zu erklären, was ist ein Schirrmeister?
Der Schirrmeister ist der Gerätewart, wie bei der Feuerwehr. Das THW hat noch einen Schirrmeister. Ich bin dafür zuständig für die Fahrzeuge, dass die technisch einmal frei sind, dass sie jederzeit, zu jeder Uhrzeit in Einsatz gehen können.
Ja. Das heißt, was LKW XY, was gehört alles dazu?
Was gehört dazu? Einmal jeden Monat die Bewegungsfahrt machen, was vorgeschrieben ist im Katastrophenschutz.
Dass die Bremsen nicht rosten und
ganz so? Genau. Einmal im Monat 70 Kilometer ist ja Vorschrift, dass die Fahrzeuge regelmäßig zur Wartung gehen, zum TÜV, zur Bremsenuntersuchung und dass sie halt vernünftig aussehen. Dass sie jederzeit und jeder Uhrzeit losgehen können. Dass die Tanks voll sind.
Ja, allzeit bereit sein, ne?
Allzeit bereit.
Wie viele Fahrzeuge, so Pi mal Daumen, haben wir hier?
Die hier stehen 15.
Und zwar von
kleinen Transit, kleiner Mondeo bis hoch zu den großen 40 Tonnen.
Ja.
Davon haben wir mittlerweile 3 Stück.
Was können die?
Was können die? Einmal haben wir Sattelauflieger, mit einem Spezialsattelauflieger, ein Semitieflader. Der wurde gebaut nach unseren Wünschen. Wir haben einen 26-Tonner Twistlock.
Was ist ein Twistlock?
Ein Twistlock ist, wir haben quasi Wechselbrücken. Die werden verriegelt. Die werden oben drauf gemacht und dann kann man sie verriegeln. Wir können auch normale Überseecontainer fahren. Wir können 10, 20, 40 Fuß sogar fahren. Wir haben noch einen passenden Stahldeichselanhänger zu den 26 Tonner. Wir haben 6x6, der hat auch Twistlocks, also auch einen Aufbau. Und unser neuer Erwerb ist der 6x6, der Cut 1 von THW, den wir übernommen haben. Der muss aber noch weiß gemacht werden.
Ja, cool. Das sieht man im Podcast ja leider nicht, aber du strahlst über beide Ohren. Bei so vielen verschiedenen Fahrzeugen ist es wahrscheinlich einfacher, wenn ich so rumfrage. Welche Führerscheine hast du eigentlich nicht?
Motorrad und Bus tatsächlich.
Alles klar. Du gibst doch auch Fahrtrainings, oder? Machst du nicht selber auch eine Fortbildung?
Wir machen jetzt im Mai ist der 7,5-Tonner. Das hat er vorher in der Rastgras gemacht und ich unterstütze ihn quasi. Er macht die Theorie und ich mache das Praktische.
Ja, das heißt, Ehrenamtliche kommen hier vorbei?
Genau, die machen hier den Führerschein, dass sie weiter in ihren Ortsverein, Kreisverbänden ausbilden können. Und die anderen Lehrgänge, die irgendwann mal kommen sollen, sind halt in Planung.
Ach so, es ist ein Ausbilderlehrgang.
Ein Ausbilderlehrgang,
genau. Ja, alles klar. Das heißt, die Leute müssen natürlich dann schon einen LKW-Führerschein mitbringen.
Genau, den 7,5-Tonner müssen die haben. Entweder den alten Führerschein oder den neuen C1.
Ja.
Und wir bilden halt aus, was die mit ihren Leuten machen müssen. Ist ja nicht nur gerade fahren, es ist rückwärts einparken, es ist Abschätzung der Breite. Wie im wahren Leben, komme ich da durch, komme ich da nicht durch.
Du hattest gerade eben noch ein Wort genannt, was ich, glaube ich, also ich weiß, glaube ich, mittlerweile, was das bedeutet, aber du müsstest es vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal erklären. Wechselbrücke.
Genau, wir sind darauf spezialisiert, auf Wechselbrücken. Das sind quasi eine Art Container, die man absetzen kann, die hat Füße. Und wir können an Einsatzort jeweils immer hinbringen, sie absetzen, sie können entladen, beladen werden. Wir sind also voll flexibel, weil der Bundesverband, das GS, hat auch Wechselbrücken. Und so kann man sich aus allen Meeren zusammentun.
Was könnte das zum Beispiel für ein Container sein im Einsatz? Was?
Die Wechselbrücken können mit allen beladen werden, mit Stromerzeugern, mit Decken, mit Feldbetten, mit Zeltheizung, mit allen möglichen.
Ja.
Corona haben wir dann mit Desinfektionskram gefahren, Masken, Kittel.
Alles, was man so braucht.
Alles, was man braucht.
Jetzt haben wir ja hier neben uns zum Beispiel, glaube ich, einen 7,5 Tonner stehen, ne?
Genau, den alten. Der wurde jetzt gerade abgebaut, Blaulicht rausgebaut, Funk rausgebaut, Abbiegeassistent ausgebaut und steht jetzt fertig zum Verkauf.
Weil es schon Ersatz dafür gibt?
Es gibt einen Ersatz dafür, genau. Wir haben es in die Iveco gekauft mit einem Getränkeaufbau, die seitlich, wo man diese Wände seitlich runterlassen kann.
Und was ist der Vorteil gegenüber dem 7,5 Tonner?
Er ist ein bisschen kürzer, er hat mehr Zuladung und der Aufbau ist halt flexibel. Wir brauchen keine Plane aufmachen, weil die Wechselbrücken oder der Sattlauflieger nennt sich Gardine, die kann man aufziehen. Und den gibt es wie ein Getränkeaufbau, da klappen beide Klappen, einmal nach oben und einmal nach unten weg und man kann direkt seitlich von der Seite beladen.
Ja.
Was der Alte halt nicht kann, der wirklich noch eine feste Plane hat, die man dann hochschmeißen musste, wie damals halt der Stand der 90er, weil es ein alter Hilfszug-LKW ist.
Mhm. Wie wird man eigentlich Schirrmeister? Wie bist du dazu gekommen?
Weil ich die Verantwortung für die Fahrzeuge habe. Und wenn da was mit passiert, ist es auch meine Verantwortung.
Ja. Wo hast du diese ganzen Führerscheine her?
Die habe ich alle vorher gemacht. Und die ganze Technik, die ich halt weiß, ich bin halt gelernter Autoelektriker, war jahrelang, viele, viele Jahre in der Forst und bin halt alles gefahren, was Räder, Ketten hatte.
Ja.
Oder hat.
Und wieso das Rote Kreuz?
Warum das Rote Kreuz? Ich habe vor, nächsten Monat bin ich 5 Jahre hier. Und habe davor irgendwann mal die Ausschreibung gelesen, als Mitarbeiter in Einsatzlogistikzentrum. Ich kannte es bis dato nicht. Und dann habe ich mich hier beworben und es macht mir sehr viel Spaß. Und ich gebe 1000%. Alleine auch die Auslandseinsätze, die ich bis jetzt machen durfte,
ja,
machen konnte.
Da sprechen wir auf jeden Fall auch gleich noch drüber. Jetzt kommen wir zu einer Rubrik, die Zuhörerinnen und Zuhörer schon aus den anderen Folgen kennen. Eigentlich geht es um ein Geräusch. Aber weil ich schon mal hier bin, im Einsatzlogistikzentrum, habe ich mir überlegt, wir machen das ein bisschen anders. Und stattdessen zeigst du mir einfach deine Top 3 Fahrzeuge und erklärst irgendwie so ein paar Sachen dazu.
Ja.
Das heißt, hier findet gleich ein Mikrofonwechsel statt und wir gehen mal kurz nach draußen. Und dann schauen wir uns das mal an.
Okay.
Alles klar. Jetzt sind wir draußen und stehen hier schon vor einigen Fahrzeugen.
Und das ist halt der größte, den wir haben. Das ist unser Sattellauflieger.
Ja.
Ist ein 18460. Der Auflieger ist ein Spezialbau, wie vorhin schon erwähnt. Den haben wir so bauen lassen in den Niederlanden bei Pacton. Damit können wir Fahrzeuge transportieren, Container 10, 15, 20 Fuß. Und wir können überhohe Paletten reinmachen.
Okay. Und
tatsächlich mit Mitnahmestapler sogar.
Ja.
Gibt's deutschlandweit nicht sehr viele von.
Ist es das, was du dein Schätzelchen nennst?
Oder das ist mein Schätzelchen, genau.
Sehr gut, ja. Sieht auch top aus. Und wie man sieht, für Laien riesig groß. Du hast bestimmt die Zahlen, Daten, Fakten im Kopf.
Ist also der längste, Dienst, also wir sind 1 Zentimeter unter dem gesetzlichen Mindestmaß von 18,76 Meter. Wenn wir den Mitnahmestapler haben, sind wir auch genau 1 Zentimeter unter dem Mindestmaß, was wir haben dürfen. Er ist genau 4 Meter hoch. Es geht nicht höher, es geht nicht länger. Ist das Maximale.
Wie viel kannst du das?
Zuladung ist, der Auflieger hat knappe 10 Tonnen, der Wagen hat 19 Tonnen, 40 Tonnen dürfen wir. Also wenn wir uns umdrehen,
sehen wir den Wagen, den wir transportiert haben. Das ist der Wagen von THW, unser 6x6 Cut 1, Baujahr 81. Der war tatsächlich auf diesen Auflieger drauf.
Das Teil war da drauf?
Das Teil war da drauf. Es hat genau reingepasst, wir haben die Luft abgelassen, es hat genau gepasst. Obwohl wir eine Sondergenehmigung haben für den Sattelauflieger für 3 Meter Breite und hatten zu dem Zeitpunkt auch eine Sondergenehmigung für Überhöhe, weil ich nicht wusste, ob er genau reinpasst. Aber er hat genau reingepasst, mit Dach zu, mit allem drum und dran.
Wahnsinn, Wahnsinn. Gehört der auch in deine Top 3?
Das ist der, ja, das ist auch Top 3, ja. Ja, das ist Top 3.
Ja, cool.
Weil der hat eine Warttiefe an sich von 1,80 Meter, ist ein 6x6, ehemaliger Bundeswehrwagen. Das THW haben die in den 97er Jahren gekriegt. Dann wurde der Rahmen verlängert, wurde ein Kran drauf gemacht und jetzt ist es, durften wir den übernehmen.
Ja. Ja, Warttiefe ist nicht zu unterschätzen, ne?
Nee.
Haben wir ständig Hochwasser?
Das, also mehr geht nicht. Mehr wie 1,80 geht wirklich nicht.
Wie groß bist du?
1,80.
Ja, Wahnsinn. Stell mich einmal kurz daneben, dass man sich das besser vorstellen kann, wie tief der dann ins Wasser fahren kann.
Also es gibt Fotos von der Bundeswehr, da war die, war das bis hier.
Ja.
Weil der Motor saugt oben und dann Dach an. Ist ein Luftgekühlter, ist kein Wassergekühlter. Ist halt sehr robuste Technik.
Ja.
Aber für den Katastrophenschutz unerlässlich.
Wahnsinn, sogar hier mit aktuell. Richtig Winter in Schleswig-Holstein mit Eiszapfen dran.
Er hat neu TÜV gekriegt, haben ihn zugelassen bei der letzten, wo der, die Schneekatastrophe kommen sollte. Neue Reifen sind auch schon oben drauf, die müssen wir noch aufziehen.
Ja.
Ja.
Ja, cool.
Und dann wird er noch weiß gemacht. Mache ich auch selber.
Wahnsinn.
Der Kosten wegen.
Ja, das glaube ich. Ist ja auch riesig, das Teil. Der ist ja wahrscheinlich auch über 12 Meter lang.
Ja. Wir hatten ein Gewicht von 13 Tonnen und 19,9 dürfen wir. Hat 235 PS und 14,8 Liter Hubraum. Luftgekühlt, 8 Zylinder.
Macht bestimmt Spaß, aber kann auch viel.
Der kann ganz viel. Man muss halt wissen, wie man es macht. Ja. Weil die Technik ist halt sehr alt. Das Baujahr 81. Die Bundeswehr verkauft so gerade alles und die Bundeswehr ist sehr traurig, dass sie weggehen. Weil das noch Fahrzeuge sind, halt, die man in Felder reparieren kann, wo keine Technik dran ist.
Ja.
Es gibt ja halt keine Klimaanlage, keinen Schwingsitz, keine Luftfederung, kein gar nichts.
Wo nichts ist, kann auch nichts kaputt gehen.
Genau.
So, und der dritte?
Der dritte, das ist unser 6x6, auch ehemalig Bundeswehrwagen. Und da sieht man die Wechselbrücke drauf. Und da mussten wir letztes Jahr den Rahmen neu machen lassen, weil wir leider zu hoch waren. Weil die Bundeswehr fährt nur Überseecontainer, die sind nicht ganz so hoch wie die Wechselbrücken.
Ja.
Dass wir auch durch den Elbtunnel kommen, dass wir 4 Meter sind.
6x6 heißt 6 Räder?
Alle 6 Räder und haben sogar einen Zwillingsreifen hinten drauf.
Ja.
Beim Cut 1 haben wir einzeln Single bereift und der ist doppelt bereift hinten.
Und wie viel kann darauf?
Der kann genau das gleiche wie der 26 Tonner. Das ist ein 26 440. Also quasi ein Gewicht 26 Tonnen.
Und jetzt hinten drauf ist was?
Eine Kranwechsel, also eine Wechselbrücke. Eine Wechselbrücke mit Plane, also mit Plane, die man aufziehen kann wie eine Gardine.
Ja. Und dann
kann man sie von der Seite beladen. Wir haben Wechselbrücken, die sind fest. Da kann man nur von hinten beladen. Und das ist eine Wechselbrücke mit Plane, die man seitlich aufziehen kann und von der Seite beladen kann.
Ja. Mit Notstrom oder Paletten?
Alles, was man möchte.
Ja.
Weil diese Wechselbrücken zum Beispiel waren auch mit, wo wir in der Türkei waren, hatten wir Zelte drauf gehabt, winterfeste Zelte.
Ja, ist auf jeden Fall.
Und das ist halt auch noch robuste Technik. Ein bisschen älter, aber halt auch robuste Technik. Ja. Das sind Schalter, keine Automatik. Die neuen LKWs sind ja alle Automatik. Ich bin mehr für Schalter.
Ja, ist wahrscheinlich auch robuster, ne?
Dass man merkt, was man tut.
Ja. Ja, dann schon mal vielen Dank für deine Top 3. Und wie gesagt, vorhin sagte ich ja, eigentlich geht es in dieser Rubrik ja um ein Geräusch.
Hm.
Wenn du dir jetzt ein Geräusch ausdenken müsstest oder überlegen müsstest von den Fahrzeugen, was wäre das?
Der blaue, der Cut 1. Weil das Geräusch ist Einmalig, das hört man vom Weiten.
Der Motor meinst du?
Ja.
Ist das blöd, wenn wir den jetzt einmal anmachen?
Können wir anmachen.
Ja. Dann machen wir das.
Wir müssen nur einen Moment laufen lassen.
Damit er nicht zu kalt wird. Ja, damit er.
Er qualmt ganz schön. Das ist kein Feinstaub, das ist noch.
Wo hört man das am besten?
Das hörst du so, da kannst du sehen, wo du stehst.
Okay. Macht Stefan die Höllenmaschine mal an.
Das ist das Geräusch.
Ja, und den flott zu machen gehört halt eben auch zu den Schirmmeistertätigkeiten.
Genau. Reparaturen und Standsetzung.
Ja.
Ja, jetzt haben wir draußen deine Top 3 Fahrzeuge gesehen. Magst du noch einmal zusammenfassen? Was waren das nochmal für Fahrzeuge?
Das war einmal ein MAN Cut 1, Baujahr 81. Dann war es einmal ein 26 Tonner 440, 6x6 mit Zwillingsbereifung. Und einmal der Sattelauflieger 18 460 mit Semitieflader.
Jetzt, wo wir die Fahrzeuge kennengelernt haben, oder einige davon, wir haben ja schon drüber gesprochen, dass du quasi dafür verantwortlich bist, dass die einsatzbereit sind. Und du warst ja auch schon auf Einsätzen, in Einsätzen, also auf jeden Fall mit den Fahrzeugen unterwegs.
Ja, genau.
Bevor wir auf die genauen Beispiele zu sprechen kommen, wie läuft das ab? Wie muss man sich das vorstellen, so von der Alarmierung bis zum Losfahren? Wie bereitest du dich und die Fahrzeuge vor?
Die Fahrzeuge sind vorbereitet. Die stehen auch mal vollgetankt auf dem Hof. Wir kriegen eine Vorabinformation von GS. Und wo wir die Alarmierung gekriegt hatten, war es quasi zwei Tage vorher, haben wir sie beladen und sind dann losgefahren.
Das Beispiel, was mir am letzten so im Gedächtnis ist, ist das Hochwasser in Bayern.
Genau, das war die Arztpraxis, die wir runterbringen konnten nach Babenhausen.
Ist das auch eine Wechselbrücke?
Nein, das ist ein Sattelauflieger. Das ist eine fahrende Arztpraxis, gibt es viermal in Deutschland, die ist vom Bundesverband aus und eine steht, da vier stehen bei uns.
Sattelauflieger, muss man sich so vorstellen, wie so ein riesiger Anhänger, der zum Teil auf der LKW-Fläche.
Genau, der liegt hinten auf der Sattelplatte hinten drauf.
Mobile Arztpraxis, wie groß ist das Teil?
Die Arztpraxis hat ein Maß von 14,70 Meter, 80.
Wahnsinn.
Hat auch nur eine Achse, fährt sich sehr speziell.
Braucht Übung.
Braucht Übung, ja, vor allem. Wird teuer, wenn nicht.
Ja. Und erinnerst du dich noch an die Alarmierung für den Einsatz in Bayern?
Ja, das ging über die Kassenärztliche Vereinigung, ging das an Berlin ran. Und Berlin hat gesagt, wir können unsere Arztpraxis stellen, weil damals die anderen Arztpraxen quasi nicht greifbereit waren, nur unsere. Denn doch mussten wir von oben Schleswig-Holstein nach Bayern runterfahren. Waren irgendwie 990 Kilometer, waren das knapp.
Und dann kriegst du einfach einen Anruf oder wie funktioniert das?
Das geht über Mail bei uns.
Ja.
Und dann habe ich mir noch einen zweiten Fahrer gesucht, weil die Arztpraxis muss vorher noch desinfiziert werden, die Trinkwasseranlage. Und wo wir das gemacht hatten, den Tag davor, konnten wir darauf den Tag fahren dann.
Okay, das heißt, im Fall der Arztpraxis durch diese Vorbereitung.
Genau, brauchst du 24 Stunden Vorlauf.
Ja.
Weil die Arztpraxis muss bei jedem Einsatz einmal desinfiziert werden. Einmal die Trinkwasseranlage, sowie innen drin muss auch noch einmal gereinigt werden. Sie muss also clean sein, wie eine Arztpraxis zu Hause ist.
Ja. Ja, und dann mit so einem Riesenteil 900 Kilometer über die Autobahn, wie lange dauert das?
Wir sind, glaube ich, 16 Stunden, 17 Stunden gefahren.
Ja, Wahnsinn.
Wir sind morgens hier losgefahren, ganz früh, und waren nachts um 1 waren wir da gewesen. Und morgens um 6, das war ein Sonntag, mussten wir aufbauen, weil montags kam der Arzt, der die beziehen wollte.
Ja. Wie lange war die im Einsatz da?
Sie war 4 Wochen. 5 Wochen war die im Einsatz.
Ja. Und dann habt ihr sie wieder abgeholt?
Dann haben wir sie wieder abgeholt.
Aber ich erinnere mich noch daran, weil wir natürlich auch Fotos von dir bekommen haben, vom Aufbau und so weiter. Wahnsinn, wie groß der Aufwand ist, aber natürlich auch Wahnsinn, dass es sowas gibt und was dieses Teil möglich macht. Ne? Das hat ja einfach eine ganz normale Hausarztpraxis ersetzt vor Ort.
Genau.
Die durch das Hochwasser so beschädigt war, dass der Arzt sie nicht mehr benutzen konnte.
Genau. Da haben dann die 3 Ärzte, die da niederlassen Ärzte, haben dann die Arztpraxis quasi betrieben.
Du hattest vorhin auch noch gesagt, als wir in der Türkei waren.
Ja.
Willst du dazu was erzählen?
Das war 23. War das Erdbeben in der Türkei und da gab es dann, weil wir die Zelte vom Bundesverband hatten, das waren winterfeste Zelte, da war die Auflage dann oder die Alarmierung, dass wir die winterfesten Zelte in die Türkei runterbringen. Und da haben wir dann, wo wir die Alarmierung gekriegt hatten, nächsten Tag haben wir beladen, die ganzen Zelte, auf damals noch den alten Auflieger, sind nach Berlin gefahren und von Berlin aus sind wir dann in die Türkei gefahren.
Das waren mehr als 900 Kilometer?
Ich glaube, das waren, weiß nicht, fast 4 waren das, glaube ich, fast.
4.000?
Ja.
Wie lange wart ihr da unterwegs?
Wir sind, glaube ich, 3 Tage fast gefahren. Wir sind nach Italien gefahren, von Italien mit der Fähre nach Griechenland und dann über Land Griechenland in die Türkei nach Ankara reingefahren.
Welches Fahrzeug war das?
Das war der Sattelauflieger, der alte, damals noch. Wir hatten damals noch einen alten Sattelauflieger, aber der halt unsere neue Sattelzugmaschine.
Ja.
Und da waren wir mit insgesamt 2 von Landesverband, also von Schleswig-Holstein aus. Da war der 26 Tonner mit Anhänger plus unser Sattelauflieger unten.
Und wie lange warst du dann vor Ort?
Wir waren 2 Tage in Ankara. Also sind angekommen, nächsten Tag war Abladung und darauf den Tag sind wir dann gefahren. Sind aber über Land gefahren.
Also eine noch weitere Strecke.
Ja. weil wir nicht genug Fährplätze hatten, haben wir uns entschieden, dass wir über Land fahren.
Ja.
Diese Balkanroute quasi.
Ja, Wahnsinn. Das heißt, einfach mal so innerhalb von einer Woche 10.000 Kilometer abgerissen.
So in der Art, ja.
Wahnsinn. Und dann auch immer nach x Stunden Fahrerwechsel, damit man das überhaupt durchhält.
Genau.
Ja.
Wir können ja insgesamt maximal 10 Stunden am Tag.
Ja.
Und das auf 2 Fahrer gesehen. Damals war Britta Hohmann aus dem Kreisverband mit. Sie ist tagsüber gefahren, ich bin nachts gefahren.
Ja. Was macht so ein Einsatz mit dir? Ist das Stress oder ist das Adrenalin?
Beides.
Beides.
Und der Zweck ist halt zu helfen.
Ja.
Und der größte war halt mein Ukraine-Einsatz.
Der war wann?
22. Relativ frisch, wo es losging, durfte ich in die Ukraine reinfahren. Ich wollte eigentlich nur 4 Wochen bleiben, bin, glaube ich, hinterher 10 Wochen geblieben und durfte 10 Wochen bleiben.
Ja. Was hast du da transportiert?
Das war übers Internationale Rote Kreuz und wir haben Trinkwasser, Lebensmittel, Wasserpumpen, Stromerzeuger, wir haben alles gefahren. Aber da fährt man alleine, nie als Konvoi, wenn der Konvoi ist, immer in 2 Stunden versetzt.
Aus Sicherheitsgründen?
Aus Sicherheitsgründen und immer alleine.
Ja.
Kein Fahrerwechsel.
Ach so, ich dachte, du meintest die Fahrzeuge für sich alleine, aber man fährt auch als Fahrer alleine.
Man fährt alleine. Da gibt es keinen Fahrerwechsel.
Okay.
Wir waren in Ungarn stationiert, sind über Rumänien gefahren, über Rumänien, über die Grenze in die Ukraine rein und dann die ganze Ukraine abgetingelt. Ob es Kiew war, ob es Donbass war.
Das war auch eine wahnsinnige Strecke, mal von der Gefahrenlage abgesehen.
Es war sehr viel zu fahren, also da waren wirklich Fahrzeiten, die dürfte man hier in Deutschland gar nicht. Aber es ist halt internationaler Einsatz und das sind halt andere Standards.
Ja. Da fällt mir gerade so spontan, wo wir über die großen Distanzen sprechen, fällt mir ein, wie betankt man so einen LKW eigentlich? Wie viel geht da rein? Wie viel braucht er? Wie oft muss man tanken?
Also kommen tun wir mit den Tanks zwischen 3.000 bis 4.000 Kilometer. Es passen 1.180 Liter rein.
Wahnsinn.
Und jeder Tankwart freut sich, wenn du da kommst. Also in der Türkei waren wir mit 17 LKWs da unterwegs. Und wenn wir wirklich die Tankstellen belagert haben, konnte er zumachen, weil er hat sein Wochengeschäft gehabt. Oder Monatsgeschäft.
Wie zahlt man sowas denn eigentlich?
Wir haben DKV-Karten.
Ja, okay.
Wir haben Karten.
Tankkarten.
Tankkarten, wo man auch mit Maut zahlen kann.
Ja.
Weil das könnte man, geht gar nicht.
Nee. Extra Fahrzeug fürs Bargeld. Wahnsinn. Ja, einfach so tausende Kilometer abzureißen innerhalb weniger Tage. Krass.
Bringt aber viel. Den Leuten vor allem.
Das, klar.
Deswegen fahre ich gerne fürs Internationale Rote Kreuz, bin schon mehrmals viel gefahren und man bewegt was und es ist halt das Oberste überhaupt. Es war immer mein Traum, wo, seitdem ich hier angefangen bin, dass ich dafür fahren kann.
Hm. Ja, also toll, wirklich Respekt vor der Leistung, vor dem Engagement. Und so rückblickend, so bis jetzt, also dafür, dass du in Anführungszeichen erst 5 Jahre hier bist, ist ja doch schon ganz schön viel passiert irgendwie.
Ja.
In Corona gekommen und dann verschiedene Naturkatastrophen, kriegerische Auseinandersetzungen sind dazugekommen und natürlich auch immer Einsätze irgendwie erforderlich. Was ist so der für dich am besten in Erinnerung geblieben ist?
Mein Ukraine-Einsatz.
War natürlich auch der längste, ne?
Weil der längste war auch der beste überhaupt. Weil man ist da zwar alleine, aber man ist nie alleine. Man hat ein ganz großes Feedback hinter sich.
Ist man dann über Funke eigentlich verbunden? Oder wie
Satellitentelefon. Also im besten, wir hatten 3 Telefone. Also unser deutsches Telefon, dann hatten wir ein ukrainisches Telefon und ein Schweizer Telefon. Plus das Satellitentelefon, was im Fahrzeug verbaut ist. Wo du immer Markierungen setzen musstest, wo du bist. Und wenn irgendwas passiert ist, ob es ein Reifenplatzer war, da kommt halt kein ADAC. Du bist dafür verantwortlich. Und das ist das, was ich immer sage, den Ehrenamtlern. Man muss mal über seinen eigenen Schatten springen. Man muss mal einen Reifen wechseln. Man muss im LKW schlafen.
Weil man es im Einsatz auch machen muss.
Ganz genau. Im Einsatz musst du es machen.
Ja.
Wir durften, bei den Internationalen darfst du nicht in den LKW übernachten, das ist verboten. Aber du hast da deine Punkte, die du am Tag fahren musst.
Mhm.
Und wenn du eine Panne hast, ich hatte, glaube ich, 5, 6 Reifenpannen gehabt. Und wie gesagt, es kommt kein ADAC. Dann setzt du einen Notfallknopf, kriegst eine Nachricht, was du machen musst, wo du dich hinstellen sollst. Und dann wechselst du den Reifen.
Ja, hat man so viele Reifen überhaupt standardmäßig dabei?
Nein.
Das heißt, du hast auch welche geliefert bekommen sozusagen?
Ganz genau. Und deswegen sage ich ja, man ist nie alleine.
Ja.
Das Feedback hinter dir ist ganz groß.
Und auf so einer Route, wenn du sagst, man darf nicht im LKW schlafen, wo schläft man denn dann?
Hotel.
Ach so, okay. Die Route ist dann so geplant,
genau,
dass man eine Unterkunft hat.
Man hat Unterkunft. Man muss sich die selber suchen. Die werden meistens für den internationalen Roten Kreuz immer gebucht. Aber man schläft dann halt auch da drüben in Bunker, ne?
Ja. Und wie funktioniert so eine Alarmierung über das internationale Rote Kreuz?
Das kam dann auch per E-Mail, einmal von Fülz direkt, vom GS aus, dass die Anfragen waren, ob es die Krankenwagen waren, ob es die Transport der Betten nach Danzig waren, ob es die Zelte waren in der Türkei. Lief alles über den deutschen Roten Kreuz, also über unser Bundesverband, aber die Alarmierung war über das internationale Rote Kreuz, alles per Mail.
Hm.
Und dann habe ich halt immer ganz laut gerufen, weil halt Benjamin weiß, dass ich das gerne mache.
Ja, toll. Also einerseits hofft man natürlich, dass es nicht wieder dazu kommt, aber andererseits hättest du wahrscheinlich auf jeden Fall, würdest du nicht Nein sagen.
Auf keinen Fall. Ich möchte auch gern wieder fahren.
Ja, ja, und vor Ort halt helfen. Ne?
Das ist das Größte halt überhaupt. Ja. Ob es die Kinder waren, ob es die alten Leute waren. Man kann viel bewegen.
Okay, wir kommen tatsächlich schon so langsam zum Abschluss. Bevor wir aber tatsächlich zum Abschluss kommen, haben wir nochmal so eine kleine Rubrik. Und zwar geht es da so um 3 Satzanfänge oder 3 Fragen, die ich dir jetzt stelle und du vervollständigst das.
Mhm.
Ohne das Einsatz- und Logistikzentrum fehlt?
Ganz viel.
Und zwar?
Und zwar, wir halten halt alles vor. Die ganzen großen Fahrzeuge, die kein Kreisverband und Ortsverein sich leisten kann, weil die Fahrzeuge kosten halt sehr viel Geld. Sehr, sehr viel Geld. Die Unterhaltung auch. Ob es die Reparaturen sind, die ich durchführe, wenn ich sie wegbringe, das kostet halt einen Unsummen. Und auch die Materialien, die wir im Einsatzlogistikzentrum haben.
Hm.
Die Massen. Aber hauptsächlich halt auch die Fahrzeuge.
Ja. Also fehlt ein wichtiger Teil der Einsatzbereitschaft sozusagen.
Ja. Weil das halt unsere eigenen Fahrzeuge sind. Wir sind nicht vom Kreis, die sind nicht von Land und sind nicht vom Bund.
Ja.
Das sind unsere Fahrzeuge. Wir können sie jederzeit einen Einsatz schicken.
Okay, nächste Frage. Was ist die eine Sache, die du immer dabei hast im Einsatz?
Mein Telefon.
Das dachte ich mir schon fast. Das hat auch während der Aufnahme hier schon zweimal geklingelt.
Ja.
Gibt immer viel zu tun hier auf jeden Fall. Aber klar, ist natürlich...
Für die Außenwelt.
Ja, genau.
Ich habe Familie und die ist halt auch wichtig.
Ja.
Das Wichtigste überhaupt.
Absolut. Und jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob wir das nicht schon eigentlich geklärt haben, aber ich habe mir vorher noch die Frage überlegt, wohl wissen, dass wir uns deine Fahrzeuge angucken oder die Fahrzeuge hier im ELZ. Wenn du dich festlegen müsstest, was wäre nicht nur deine Top 3, sondern was wäre dein Top 1?
Mein Schätzelein, mein Sattelauflieger.
Sagst du noch mal ein paar Eckdaten dazu?
Das ist der Sattelauflieger des Baujahr 2018, durften wir nach den Hochwasser von Ahrtal kaufen. Also ich durften mir aussuchen. Ja.
Und auch der 26 Tonnen oder 40?
26 Tonnen.
26.
Und halt der Sattelauflieger halt mit seinem Spezialsattelauflieger, den wir jetzt haben, der ist halt einmalig. So wie er da steht, es gibt es nicht ein zweites Mal in Deutschland. Es gibt keinen Bundesverband, keinen Kreisverband, keinen anderen Landesverband, der so ein Fahrzeug hat wie wir.
Ja.
Ist halt einmalig
in
der Kombi. Die Sattelmaschine nicht, aber halt der Auflieger. Und das ist halt, ja, ich fahre gerne.
Das sieht man. Dann, Stefan, vielen lieben Dank dafür, dass du uns Einblicke gegeben hast, was ein Schirrmeister ist, was alles dazugehört und auch Einblicke in deine Einsätze. Ja, wir schauen mal, ob wir nicht zu den Einsätzen gegebenenfalls mit deinen Partnerinnen und Partnern vielleicht auch nochmal eine Extra-Folge machen. Für heute war es das erstmal und ja, vielen lieben Dank.
Ich danke auch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über neue Folgen informieren wir euch übrigens als erstes auf unserem Instagram-Kanal drknsh. Schaut auch gerne in unsere Shownotes. Dort findet ihr Infos rund ums Ehrenamt und weitere Podcasts aus der Rotkreuz-Familie. Tschüss und bis zum nächsten Mal.